Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Der Herr ist auferstanden. Okay, das war jetzt so eine Art Probe. Also bei der Rebecca hat es besser funktioniert. Ich meine, vielleicht liegt es ja auch daran, dass sie an diesem wunderschönen Flügel gespielt hat. Das ist so quasi der musikalische Ferrari der Stadt Steyr. Angeblich eins der besten Pianos in der Stadt. Und wir haben das heute mal borgen dürfen. Und sie hat sich sehr darüber gefreut. Wir hätten eigentlich ein größeres Team heute geplant. Aber es gehen ja momentan immer noch ziemlich viele Virenbakterien um. Jetzt ist unser Team ein bisschen dezimiert worden, aber ordentlich aufgefettet mit diesem Teil da. Das passt auch. Ich habe das ein bisschen so erwartet, dass das vielleicht so ein wenig durchmischt kommt und vielleicht ihr auch schon denkt, das ist wieder eine Falle, wenn der Prediger da irgendwas sagt und wir müssen reagieren. Das ist meistens eine Falle. War es irgendwie auch. Was mich so freut immer an Ostern und was mir so gefällt an Ostern ist, dass Ostern mich immer wieder daran erinnert, das ist eine echte Geschichte mit echten Menschen, so wie ihr echte Leute seid. Echte Leute, die überlegen, was will der jetzt von uns? Wie sollen wir jetzt reagieren auf diesen Ausspruch, der Herr ist auferstanden? Sollen wir da jetzt wirklich zurückschreien, der Herr ist wahrhaftig auferstanden? Wenn man in den Evangelien liest, dann merkst du, wenn man diese Ostergeschichte liest, dann merkst du, das sind echte Menschen. Das sind Leute wie du und wie ich. Leute, die auch Zweifel haben. Die Jünger, die sind davongerannt. Die hatten richtig Angst, als es Jesus an den Kragen ging. Da sind die weg. Petrus, viele von euch kennen diese Geschichte, Petrus, der Jesus total geliebt hat, hat Jesus sogar verleugnet. Er hätte es selbst nicht für wahr gehalten, aber er hat es getan, weil er ein Mensch war, wie du und wie ich. Und das finde ich einfach so großartig an dieser Geschichte von Ostern. Und ich glaube, dass die Jünger, wie sie so am Boden zerstört waren, echt überlegt haben, wie konnte das so aus dem Ruder laufen? Es hat nämlich eigentlich schon ganz gut ausgesehen. Letzte Woche haben wir Palmsonntag gefeiert, Silvia darüber gesprochen. Jesus zieht quasi ein nach Jerusalem, die Leute jubeln und man hat so das Gefühl, aha, jetzt passiert's. Jetzt wird Jesus quasi zu diesem Herrscher, der tatsächlich es schafft, diese Römer, die Israeliten und das Volk Israel einfach wirklich unterdrückt haben, bis zum Letzten ausgequetscht haben. Jetzt haben wir einen, der ist stark genug. Weil er hat es ja auch bewiesen. Jesus hat tatsächlich Leute geheilt. Er hat tatsächlich sogar nicht viele, aber ein paar Leute zurückgeholt vom Tod. Das heißt, wenn du jemand hast, der so weise Worte spricht, wenn du jemand hast, der sogar Wunder tun kann und dann auch noch irgendwie Prophetien aus dem ersten Teil der Bibel, die sie wussten, ja, da kommt mal so ein Menschensohn, so ein Messias und der wird eine Herrschaft aufrichten, die kann keiner quasi zerstören. Sie waren überzeugt, he is the one. Er ist es. Jesus ist es. Und dann läuft es so aus dem Ruder, dass Jesus am Kreuz stirbt. Also ich kann mir echt vorstellen, dass das einen so richtig am Boden fallen lässt. Und als das passiert ist, denke ich, ist was gestorben. Eben dieser Glaube an diesen Messias, dieser Glaube, an dass Jesus tatsächlich dieser Erlöser ist, dieser Mann, dieser Herrscher, dieser Sohn Gottes, auf den sie so hingefiebert haben. Und ich weiß nicht, wie es um deinen Glauben steht, heute Morgen, hier und jetzt, an diesem Tag, an diesem Ostersonntag 2023, ich weiß es nicht, wie es ist, vielleicht ist es bei dir tippitoppi und du hast dich gefragt, warum haben nicht alle aus lautem Hals geschrien, der Herr ist wahrhaftig auferstanden? Ja. Denkst du, hey, warum? Bei mir ist es ganz klar, also das ist für mich so klar, das ist Realität, ich halte da fest dran, kann man gar nicht mich davon abbringen. Vielleicht ist es bei dir so, finde ich großartig. Wenn es so ist, halte daran fest. Halte an diesem Glauben fest und gib es auch weiter und ermutige andere auch, an diese Auferstehungskraft in ihr Leben reinzulassen. Vielleicht bist du heute Morgen da und, oder schaust zu auf dem Stream oder siehst dir das dann später mal an und du bist eher so Wickelwackel. Du bist interessiert, weil sonst würdest du das ja nicht anschauen oder wärst du nicht hier. Aber so ganz sicher bist du nicht. Jesus, Auferstehung, tatsächlich, ja, nein, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall schön, dass du trotzdem da bist. Und ich glaube, es ist ein guter Platz, um Glauben wachsen zu lassen, in der Kirche zu gehen. Ihr werdet jetzt gleich auch hören, warum. Vielleicht bist du so dazwischen irgendwo. Du glaubst schon an Jesus, du glaubst an die Auferstehung. Aber vielleicht geht es ja auch etwas wie den Jüngern. Da ist so ein bisschen gedämpft vielleicht auch dieser Glaube, weil du nicht ganz sicher bist. So wie sie erlebst du, dass die Dinge nicht so laufen, wie du dir das erwünscht oder erhofft oder wie auch du vielleicht in der Bibel mal gelesen hast, ja, wie es sein sollte. Also da weicht es irgendwie so ein bisschen ab. Und das macht was mit unserem Glauben, ganz ehrlich. Wenn Dinge irgendwie ganz anders laufen, wie wir denken, das sollte laufen, dann kann es unseren Glauben so quasi wie Jesus so in den Grab rein, so dunkel. Irgendwie hör nichts, spür nichts, dunkel. Vielleicht ist das deine Situation, vielleicht eben auch Umstände, die das begünstigen. Ja? Du merkst vielleicht, okay, finanziell passt nicht ganz so. Vielleicht holen dich immer wieder Dinge aus der Vergangenheit ein, die du eigentlich loslassen wolltest, schon längst, kommen immer wieder zurück. Du fragst dich, warum? Oder vielleicht sind es Beziehungsprobleme, andere Dinge, wo du sagst, ach, ich bin echt am Kämpfen. Vielleicht gesundheitlich auch. Ängste, andere Herausforderungen. Es gibt so viele Dinge, die unseren Glauben ins Grab bringen können. Und ich glaube eben, dass wir immer wieder eine Auferstehung brauchen, auch unseres Glaubens, unseres Vertrauens in Gott. Und mein Wunsch ist, dass ich etwas sehen darf in euer Herz heute hinein, wie so ein Samenkorn. Und was ich einfach euch begleiten soll, ist Folgendes. Ich habe da Folie mitgebracht, da steht drauf, wenn Jesus auferstanden ist, dann kann das mein Glaube auch und deiner auch. Wenn Jesus auferstanden ist, dann kann das dein Glaube auch. Davon bin ich echt überzeugt. Und ich möchte mit euch ein bisschen in diese Geschichte eintauchen, der Auferstehung, und da zwei Dinge rausholen, die Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern mitgibt. Und ich glaube, das sind zwei Dinge, die enorm wichtig sind für dich und für mich, damit unser Glaube nicht am Boden bleibt, wie es bei den Jüngern war, sondern dass es eine Auferstehung gibt, unseres Glaubens, unseres Vertrauens. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir schauen ins Lukas-Evangelium Kapitel 24 und bevor ich starte, möchte ich noch ein bisschen erklären, wo sind wir in der Geschichte. Also ihr wisst alle, Ostern, Jesus landet am Kreuz. Die Vorgeschichte ist, dass die jüdische Obrigkeit echte Probleme mit Jesus hatte, weil er hat eine rote Linie überschritten, die niemand überschreiten darf. Und zwar, er hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Und wer ja sagt, ich bin der Sohn Gottes, der sagt, ich bin der Erbe. Ich trete auf im Namen des Vaters. Ich bin Gott. Leute, die sagen, ich bin Gott, sind ein bisschen problematisch, oder? Und das wurde Jesus zum Verhängnis. Das brachte ihn durch die Römer dann. Die Juden durften ihn nicht zum Tode verurteilen. Also mussten die Römer das machen. Pilatus war nicht überzeugt, aber er hat sich dem gebeugt. Und so stirbt Jesus an diesem Kreuz und er stirbt noch vorm Abend. Und dann kommt ein Josef, ein Mann, der bisher sich nicht getraut hat zu sagen, ich folge eigentlich auch Jesus nach. Der hat sich quasi geoutet, hat gesagt, ich glaube auch an ihn. Er war mega und ich habe ein Grab, ein leeres, neues. Ich möchte ihn begraben. Kriegt wirklich die Erlaubnis, darf ihn da reinlegen. Und dann wird dieses Grab noch versiegelt. Und aus dem Grund, weil man eben verhindern wollte, dass irgendwer den klaut und dann sagt, Jesus ist auferstanden. Und am dritten Tag sind diese Siegel tatsächlich gebrochen. Und Jesus erscheint scheinbar Leuten. Und da geht so dieses Gerücht dann rum, hey, Jesus ist auferstanden. Und so, nee, was, wie? Aber das häuft sich und plötzlich kommt dann dieser Satz auf. Hey, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und es war genauso wie jetzt bei euch so, hä, wirklich jetzt? So, die einen überzeugt, die anderen so, hey, bitte. Also so diese Mischung und genau da steigen wir ein ins Lukas-Evangelium Kapitel 24 und ich lese ab Vers 36, der Text ist auch hinter mir zu sehen, genau, sehr gut. Während sie noch erzählten, stand der Herr plötzlich selbst in ihrer Mitte. Friede sei mit euch, grüßte er sie. Doch sie erschraken sehr und bekamen Angst, weil sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken, sagte Jesus zu ihnen. Warum kommen euch solche Gedanken? Und immer wenn ich das länger nicht gelesen habe, muss ich an der Stelle lachen. Ha, Jesus, was für coole Frage. Du bist gerade vom Tod auferstanden. Wenn du jetzt plötzlich einfach auf mir stehst, schreckt's mir auch, weil ich ein Mensch bin. Jesus, weil das sind Menschen. Darum. Aber ich weiß nicht, vielleicht er hat einfach mehr Zeit mit ihnen verbracht gehabt, hat gedacht, sie haben es gecheckt, aber ja, wir sind einfach so. Seht euch, das sind übrigens Hinweise dafür, wenn du skeptisch bist, ob dass die Bibel stimmt, ob das Neue Testament nicht total umgeschrieben wurde und so weiter, das wird ja immer behauptet. Es stimmt nicht. Erstens einmal, ganz frühe Bibelfunde, ist genau das Gleiche drin. Und wer schreibt sowas über sich selbst auf, dass man so ein Waffel ist? Dass man immer wieder so richtig ins Klo greift. Das macht man nicht. Das ist eine echte Geschichte mit echten Menschen. Seht euch meine Hände und meine Füße. Seht euch meine Hände an und meine Füße. Ich bin es ja. Fasst mich an und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Also nimmt sie echt Zeit. Okay, Leute, fangen wir wieder bei den Basics an. Da bin ich. Tastet es nicht ab. Ich bin echt. Mit diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Ich finde es großartig. Ich liebe Jesus. Er geht immer wieder zum Startpunkt mit uns und sagt, okay, passt, schau. Und als sie es in ihrer Freude und Verwunderung immer noch nicht glauben konnten, fragt er, habt ihr etwas zu essen hier? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch, er nahm es und aß es vor ihren Augen. Jesus ist großartig. Er isst diesen Fisch vor ihnen, damit sie es wirklich checken. So, und jetzt kommt der Lehrteil. Jetzt kommt das, was wir auch danach noch ansehen wollen. Dann sagt er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose, in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen. Dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. So steht es geschrieben, erklärt er ihnen. Und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern angefangen in Jerusalem predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden empfangen zu können. Ihr seid Zeugen für das alles. Und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Und dieses Wort, es soll lebendig werden an diesem Morgen auch für uns. Was sind diese zwei Dinge, die ich euch präsentieren will? Vielleicht noch ganz kurz, nachdem Jesus das gesagt hatte, kurz danach kehrt er zurück zu seinem Vater im Himmel. Weißt du, das ist schwer vorstellbar. Vor ein paar Jahren haben mich meine Kinder gefragt, wo ist der Himmel? Wo ist Gott? Und ich dachte, wow, Mann, die schönen Fragen. Wusste erstmal gar nicht so gerecht, was sie darauf antworten sollen. Und dann haben wir gedacht, es gibt so viele Dinge, die wir nicht sehen können, die trotzdem da sind. Es gibt Dimensionen, die wir nicht ganz checken. Ich habe so eine Wissenschaftssendung mal gesehen über Relativitätstheorien und es ist immer komplizierter geworden. Und so haben wir gedacht, oh, wow, buh. Gibt so viele Dinge, die weiß ich gar nicht und Sachen, die, wo du denkst, hä? Genau, und Gott ist ein bisschen größer, das heißt, Himmel, ja, ich meine, gibt er hin, wo er will, ich meine, und sagt, wem er will und wem, also, okay, versteht ihr? Also, finde ich interessant, aber selbst wenn man eben in die Wissenschaft reingeht, merkt man, hey, oh, pum, irgendwie Dinge sind gar nicht so richtig auf die Reihe zu kriegen. Man, wie ist das? Da gibt es so diese eine Sache, die Einstein bis jetzt nicht geknackt hat und keiner, Stringtheorie irgendwie so. Es sind eben so Sachen, wo er sagt, ey, wie kann man die Dinge zusammenbringen? Ja, Teilchen und Licht und irgendwie, also krass. So ist es. Jesus ist dann plötzlich weg und sie sind genau wie wir. Also jetzt ist dann dieser Jesus auf einmal nicht mehr da, den man angreifen kann und der einen Fisch isst und dann wahrscheinlich mit Fischgeruch irgendwas erklärt. Er ist weg. Und genau in der Situation sind auch wir jetzt. Genau in der Situation sind auch wir. Er ist weg und doch irgendwie da. Aber was gibt er uns quasi, um unseren Glauben auferstehen zu lassen? Um unseren Glauben zu stärken, der vielleicht am Boden liegt? Deinen Glauben, meinen Glauben. Was gibt er uns? Und dann erklärt er, nachdem dieser Fisch gegessen wurde, erklärt er und sagt, das Erste, was er gibt, ist, dann sagt er zu ihnen nochmal Vers 44 und 45, nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose, in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen. Dann öffnet er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. Was Gott dir gibt, um deinen Glauben wieder zum Leben zurückzubringen, immer wieder oder vielleicht zum ersten Mal zum Glauben, also zum Leben zu erwecken, ist sein Wort. Lass deinen Glauben auferstehen durch Gottes Wort. Das klingt jetzt ein bisschen langweilig, ist es aber nicht. Liegt daran, dass das Wort Gottes lebendig ist. Es ist nicht irgendwie totes Wort, sondern es ist Gottes Wort. Es ist nicht Menschenwort. Und selbst Menschenwort hat manchmal schon Macht. Es ist Gottes Wort. Und es ist eine ganz andere Dimension. Jesus sagt zum Beispiel, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Es ist nicht nur sehr kraftvoll, sondern es ist sogar ewiges Wort. Das ist schon was Besonderes. Und das gibt er dir so quasi hin. Hält er dir hin. Heute Morgen auch. Durch mich. Und wir haben zum Beispiel jetzt diesen Glaubenskurs, der ist ziemlich am Ende, Alpha-Kurs, und gerade in diesem Kurs ist mir wieder neu bewusst geworden, dass Römer Kapitel 10, 17, habe ich auch eine Folie mit, sowas von wahr ist. Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft, die Verkündigung aber durch das Wort des Christus. Das heißt, wenn dein Glaube am Boden liegt, dann brauchst du ein Wort von Gott. Du brauchst Gottes Wort. Wenn du willst, dass dein Glaube nicht vergeht, dann brauchst du dir Nahrung, Futter. Und das ist das Wort. Daraus kommt der Glaube. Wenn du es nicht hörst, kein Glaube. Es ist ein geistliches Naturgesetz, wenn man so sagen kann. Die Frage ist, und das ist dieser kritische Punkt, bin ich bereit, mein Herz aufzumachen fürs Wort? Kann es da rein? Kann es da rein und darf es da rein? Das ist diese kritische Punkt. Ihr kennt alle diese Geschichte, oder viele von euch werden sie kennen, und zwar Jesus erzählt in Markus Kapitel 4 dieses Gleichnis von einem Bauern, der Samenkörner auf ein Feld wirft. Und dieses Feld hat verschiedene Bereiche. Ein Bereich ist zum Beispiel ein Weg. Und er wirft diese Samenkörner und ein Teil der Körner fällt auf den Weg. Der Weg, ihr wisst, ist super hart. Das Samenkorn kann da nicht rein. Vögel kommen, fressen diese Samenkörner. Dann gibt es einen anderen Teil des Feldes, wahrscheinlich neben dem Weg, und der ist so ein bisschen schlecht, ja, weil er ist steinig und erdig, beides zugleich. Und dort fällt der Samen auch hin und er geht auf, aber weil zu viele Steine da sind, ist zu wenig Erde vorhanden und dadurch wächst es nicht richtig. Und auch das verdorrt dann. Und dann gibt es einen dritten Bereich, vielleicht da und dort, ist nicht so ein aufgeräumtes Feld, und da sind Dornen und Disteln. Und auch da fällt das Samenkorn hin und da, wo diese Dornen und Disteln sind, geht es zwar auf, aber es wird überwuchert vom Unkraut sozusagen. Es ist zu wenig Nahrung da, es ist zu wenig Licht da, klappt auch nicht. Und da gibt es aber diesen Bereich der Erde, der aufbereitet ist, der bearbeitet wurde, der offen ist für dieses Samenkorn und es fällt rein. Ich möchte wahrscheinlich nächste Woche noch genauer über dieses Gleichnis sprechen, um dann noch ein bisschen tiefer zu graben. Das passt gut, gell? Graben. Aber die Frage ist so quasi dein Herz aufbereitet? Ist mein Herz aufbereitet für dieses Samenkorn? Weil Jesus sagt, das Samenkorn, das erklärt er dann später, das ist das Wort. Kann das rein? Kann es rein, um seine Kraft zu entwickeln? Und ich zeige euch mal ganz kurz da was. Das kommt bald in den Garten dann im Mai. Das wird eine wunderbare Paprika. Und das Samenkorn, das musste da rein, in die Erde. Musste sterben, um eine Auferstehung zu erleben. Damit diese Pflanze wächst, damit Frucht entstehen kann. Musste da rein. Und genauso ist es auch bei unserem Herzen. Das Wort, das ewig ist, das kräftig ist, das lebendig und wirksam ist, hat es eine Chance, darf das rein in mein Herz, damit es zu einer Auferstehung kommt. Auferstehung meines Glaubens, deines Glaubens. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Und das ist eben das, was Jesus auch nach dieser Auferstehung den Jüngern erklärt. Das sind diese Worte. Aber haben sie Bedeutung für dich? Haben sie Bedeutung für mich? Nehme ich sie ernst? Nehme ich sie, lasse ich sie ran an mich? Das ist eine super, super wichtige Frage. Und ich möchte jeden hier ermutigen, dass du Gottes Wort neu in dein Herz reinlässt. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum tausendsten Mal. Aber es soll immer wieder etwas in dir freisetzen und Glauben wecken, Glauben hervorbringen. Nimm die Worte, die du verstehst, und nicht die, die du vielleicht noch nicht verstehst, die Jesus gesagt hat. Ich verstehe nicht immer alles, was Jesus sagt, aber das, was ich verstehe, das möchte ich reinlassen in mein Herz und möchte es möglichst tun. Es ist so ein bisschen wie, ich habe den Vergleich vor kurzem gehört, das war im Alpha-Kurs, es ist wie bei einem Kreuzworträtsel. Beim Kreuzworträtsel, wenn du eine Frage nicht weißt, dann wirfst du nicht das Kreuzworträtsel in die Ecke und sagst, so ein blödes Kreuzworträtsel, sondern wenn du es lösen willst, was machst du? Zu welchen Fragen gehst du? Du gehst zu den leichteren Fragen und durch das Lösen der leichteren Fragen kannst du dann die ganz schwierigen und kniffligen Fragen wahrscheinlich dann später auch noch lösen. Genauso ist es auch mit dem Wort Gottes. Jesus spricht über das Wort Gottes und dann ist aber noch eine zweite Sache, über die er auch spricht, um den Glauben auferstehen zu lassen. Und zwar, ich lese nochmal Vers 49, gibt es eine Folie, Ella. Und zwar, und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Also das Wort Gottes, es ist absolut unvergleichlich, ewig, stark. Es ist sozusagen, das ist Fundament, aber dann möchte Gott noch was dazu geben. Er möchte uns seinen Geist geben. Und der Geist, er wird im Neuen und im Alten Testament, im ersten und im zweiten Teil der Bibel, immer wieder verglichen mit Wind, mit Luft, mit Atem. Der Geist bringt sozusagen in Bewegung. Er bringt das Wort in Bewegung. Und es ist super interessant, dieser Vergleich mit dem Wind. Du siehst den Wind nicht. Du siehst den Regen, der dann so fliegt. Du siehst die Nachbarn von deinem Dachschindeln, die so fliegen. Und den Traktor und den Baum. Du siehst das alles fliegen beim Sturm. Aber du siehst eigentlich den Wind nicht. Das ist faszinierend, oder? Du siehst den Wind nicht. Du siehst zwar alles Mögliche, was da vorbeifliegt, durch die Kraft des Windes. Und die kann ja gewaltig sein bei einem Sturm, oder? Du siehst all diese Dinge vorbeifliegen, aber du siehst den Wind nicht. Und so ist der Geist eine Kraft. Du siehst ihn nicht, aber er ist am Wirken. Und das Interessante ist, genau, ich habe da ein Beispiel damit. Ich habe mir gedacht, okay, ich habe da dann eine Pneumatik, ich habe Maschinenbau gelernt und dachte, ich brauche jetzt da so einen Pneumatikzylinder und einen Knopf, so, damit man sieht, die Luft bringt es in Bewegung. Und dann kam mir aber, habe ich nicht, aber was ich habe, ist das hier, von meinem Sohn gemopst. Und das ist so quasi ein Bild. Wir haben diese Waffe, das ist das Wort Gottes, aber in Bewegung gebracht wird es. Wo ist der Abzug? Beim Zivildienst, oh Mann, funktioniert nicht. Okay, er hat mir das erklärt. Ich muss das irgendwie so, glaube ich. Ja, es geht, genau. Habt ihr gesehen? Also, die Bewegung kommt durch die Luft. Und so ist es der Geist, der... Ja, alle, die jetzt beim Bundesheer bei uns sind, denken, oh Mann, so ein Amateur. Aber ich habe niemanden getroffen, keiner ist verletzt, also alles gut. Römer Kapitel 8, 11, da habe ich auch eine Folie von diesem Vers mitgebracht. Da steht, der Geist Gottes der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Krass. Also so quasi der Geist Gottes, das war die Kraft, die Jesus zur Auferstehung zurückgebracht hat. Wie wichtig muss dieser Geist sein? Diese Kraft Gottes. Und sie ist nicht unpersönlich, diese Kraft, sondern Gott sagt, diese Kraft soll in dir sein. Ich möchte mit meiner Kraft in dir leben. Ich möchte an deine Seite kommen. Der Heilige Geist wird auch bezeichnet als Parakletos, als Beistand. Er kommt an deine Seite, er führt dich durchs Leben. Diese so eine Nähe zu Gott, zu seiner Kraft. Und dann ist noch etwas, was dieser Parakletos macht. Er erklärt dir Dinge. Er erklärt dir das Wort auch. Jesus sagt zu seinen Jüngern, nachzulesen in Johannes 16, ich hätte noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Also Wort und dann Geist. Jesus sagt, beides möchte ich euch geben. Und wenn diese zwei Dinge zusammenkommen, dann denken wir an diese Luftpumpe da, dann kommt Bewegung rein. Dann wird dieses Wort in Bewegung versetzt. Das heißt, wenn du eine Auferstehung deines Glaubens erleben möchtest, eine Stärkung auch deines Glaubens, dann lass das Wort rein in dein Herz und lade Gott ein, durch seinen Geist dieses Wort lebendig zu machen, in Bewegung zu bringen in dir, damit letztendlich du in Bewegung versetzt wirst. Weil das ist ja das, was Jesus damit erreichen wollte. Er hat gesagt, dieses Wort von mir, von der Auferstehung, es soll ja nicht bei euch bleiben, sondern es soll eigentlich rausgehen. Es sollen auch andere erfahren, dass Jesus auferstanden ist, dass die Macht von Sünde und Tod gebrochen ist, dass es Hoffnung gibt, dass es Hoffnung gibt, dass es eine Möglichkeit gibt, in Verbindung zu kommen mit Gott. Durch Jesus, durch den Glauben an Jesus, ist eine Brücke gebaut zu Gott, zu unserem Schöpfer. Er hat Sehnsucht danach, Gemeinschaft mit uns zu haben. Das ist sein Herzenswunsch, das ist Gottes Herzenswunsch. Er hat uns gemacht zur Gemeinschaft mit ihm. Und Jesus hat sein Leben hingegeben, damit dieser Weg frei ist, zurück zur Gemeinschaft. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Und es liegt an mir und es liegt auch an dir. Darf das Wort rein? Kann es seine Kraft entfalten? Kann es dich in Bewegung bringen? Kann es einen Glauben in dir hervorbringen, der dich auferstehen lässt? Auch vielleicht körperlich, vielleicht hast du Leiden. Gott kommt hinein mit seiner Kraft. Sein Wort ist lebendig und wirksam. Es heilt auch unsere Herzen. Es kann auch unsere Herzen heilen. Es soll unsere Herzen heilen. Aber auch unseren Körper kann es heilen. Es kann so viel, es kann alles. Es ist Gottes Wort. Es ist schöpferisch, es ist tätig, es ist kreativ. Das ist das Fazit und ich möchte euch in die Praxis hineinbringen. Die Frage ist für die Praxis, wie kann dein Glaube auferweckt werden jetzt durch Wort und Geist? Wie könnte das ganz, ganz praktisch aussehen? Und ich bin überzeugt, Gott war gnädig mit mir in dieser Woche. Weil ich habe was Interessantes erlebt. Und zwar, ich lese im letzten Kapitel von diesem Buch, das ist von Markus Schmidt, das heißt, Wachstum ist kein Zufall. In letzter Zeit denkt man, es ist da irgendwie so ein Buchbazar oder irgendwie so, oder ich mache jetzt so einen Blog und stelle jede Woche ein Buch vor, aber es geht vielleicht so weiter, aber da sind ein paar Goodies dabei. Und auf jeden Fall, ich las in diesem Buch im letzten Kapitel und da ging es quasi um persönlichen Zuspruch durch Gottes Wort. Und das war kurz nachdem ich beschlossen habe, über das zu sprechen, denkt man, super, lässig, brauche ich. Dann ist ein ziemlich kurzes Kapitel, bin fertig, denkt man, jetzt brauche ich Stoff. Was lese ich? Nimm das Buch aus dem Regal, habe circa 3-4 Jahre nicht dran gelesen. Der Autor ist leider inzwischen aus dem Dienst ausgeschieden, eher tragisch. Und trotzdem glaube ich, dass das, was er geschrieben hat, immer noch richtig und wichtig ist. Es ist von Bill Hybels, das heißt einfach 10 Schritte zu einem aufgeräumten Leben. Und ich, wie fast bei allen Büchern bei mir, 75% gelesen und dann Stopp. Dann hört der Tobi auf zum Lesen. Ja, und ich mache auf, denke mir, ja, worum geht's? Ich lese einfach hier weiter. Worum geht's? Persönlichen Zuspruch aus dem Wort Gottes. Hallo! Cool. Also da haben wir gedacht, jawohl, das ist super. Gott führt und leitet mich auch beim Weg zum Regal und was ich da rausziehe. Und es war wirklich das erste Buch, das ich dann einfach gesagt habe, ja passt, ich lese hier einfach weiter. Worum geht's? Es ist so, du kannst oder du sollst, und das hörst du bei uns immer wieder, natürlich regelmäßig im Wort Gottes lesen. Wir empfehlen mindestens 4-mal die Woche oder mehr, weil es gibt Studien und eigene Erfahrungen lehrt, wenn du mehr als die Hälfte quasi, diese 4 Tage der Woche, dich dem Wort Gottes stellst, dann hat es die Möglichkeit, auch da wirklich reinzukommen ins Herz und fängt an, dich zu prägen. Das heißt, das ist super gut und auch hilfreich für das, was ich euch heute mitgeben möchte. Aber zum Beispiel Heibel spricht darüber, dass es wichtig oder gut ist, einen Leitvers zu haben in deinem Leben. So quasi ein Lebensvers oder ein Vers, der dich zumindest für ein Stück weit in deinem Leben begleitet, vielleicht gerade in einem Bereich anspricht, wo du irgendwie merkst, ich brauche eine schöpferische Kraft, ich brauche Kraft Gottes in meinem Leben, ich brauche sein Wirken, sein Handeln, damit ich diese Blockade oder diese Sache in meinem Leben auch überwinden kann. Beziehungsweise wenn du vielleicht Muster hast, in die du reinfällst. Also darum geht es eben bei so einem Leitvers. Und das ist natürlich ein bisschen was anderes wie diese tägliche Bibellese. Aber wenn du täglich in deiner Bibel liest, dann wirst du natürlich immer wieder auf Verse stoßen, wo du denkst, wow, das ist kräftig, das spricht so richtig in mein Leben rein. Dann ist das vielleicht ein potenzieller Leitvers. Aber ein Leitvers ist eben ein Vers, den man sich ganz bewusst stellt und wenn möglich auch täglich irgendwo zu einem reden lässt, damit er dich führt und leitet in deinem Leben. Und er nennt dann einige Beispiele, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, von Leuten und ihren Leitversen. Und das möchte ich euch einfach mal vorlesen und dann springe ich rüber zu dem Buch von Markus Schmidt noch. Also hier mal von Heibels, er schreibt zum Beispiel, Martin Luther King entschied sich für Amos 5, Vers 24 als seinen persönlichen Vers, was zu seiner gottgegebenen Leidenschaft passte, die Missstände in den USA zu seiner Zeit zu korrigieren. Und dieser Vers lautet, es ströme aber Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Dann ein weiteres Beispiel. Ein anderer oder ein Freund von mir hält sich an Johannes 15,5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Das sind eben Worte Jesu. Dieser Freund sagt ganz ehrlich, ich mag meinen Leitvers eigentlich nicht. Aber genau diese Botschaft muss ich dringend hören. Er sagt von sich selbst, dass er zu schnell in Versuchung gerät, Dinge aus eigener Kraft tun zu wollen, statt sich auf Gott zu verlassen. Sein Leitvers erinnert ihn daran, dass er nichts tun kann, wenn nicht Jesus es durch ihn tut. Und darum ist dieser Vers ein Leitvers für ihn. Und dann schließt er diese Teil mit Beispielen, gibt es noch mehr drin, wenn sich interessiert. Das Buch heißt Einfach von Bill Hybels. Und da steht dann, wie ein Leuchtturm in der Finsternis sorgt ein Leitvers dafür, dass wir auf Kurs bleiben. Er hilft ihnen, kluge Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, wie und wo sie ihre Zeit, Energie und Gaben einsetzen wollen. Er motiviert sie schonungslos, allen Müll aus ihrem Leben zu entfernen. Er treibt sie an, jeden Tag voller Leidenschaft zu leben. Soweit mal Heibels zu dem. Und dann noch von Markus Schmidt. Ja, Markus Schmidt. Und er baut es ein bisschen anders auf. Und zwar nicht schrecken lassen jetzt. Und zwar hat einen schlechten Ruf bekommen. Oder hat's. Er nennt es Affirmationen. Also quasi übersetzt Versicherung oder Bejahung. Aber er erklärt es auch, wie er das angeht. Also das ist biblisch, wie er das angeht. Er sagt, eine Affirmation ist ein selbstbejahender Glaubenssatz, einfach, klar, positiv und vor allem biblisch formuliert. Man spricht in sich selbst immer wieder und wieder zu um eigene Gedanken umzuprogrammieren und negative Verhaltensmuster zu durchbrechen. Bitte nicht aussteigen jetzt. Er erklärt noch weiter. Diese Methode ist auch ein fester Bestandteil in der Psychologie und neuerdings auch in esoterischen Strömungen. Doch im Grunde handelt es sich um ein zutiefst biblisches Prinzip, das uns beim geistlichen Wachstum wie eine Charakterschule weiterbringt. Und dann erklärt er weiter. Hinter dem Konzept der Affirmationen steht die Überzeugung, dass Worte im Allgemeinen und die Worte Gottes im Besonderen Macht haben. Und wir wissen es alles in unserem Leben. Worte haben Macht. Und wie viel mehr hat doch das Wort Gottes Macht? Und dann sagt er eben, Gott sprach die Welt in Existenz. Er sprach und es geschah. Sprache ist schöpferisch. Besonders die Worte der Bibel haben eine besondere Macht, weil sie Worte Gottes sind. Worte sind nicht magisch, aber unser Reden beeinflusst unsere Realität. Das ist so, oder? Ich glaube, das können wir schon bestätigen. Der Glaube kommt aus dem Hören. Römer 10, 17 haben wir schon gehört. Wer ständig beteuert oder bekennt, durch Christus rein, gerecht und heilig gemacht worden zu sein, programmiert sich auf ein reines, gerechtes und heiliges Leben. Gleiches gilt für die Liebe. Wer ständig bekennt, dass die Liebe Gottes in das eigene Herz ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist, nachzulesen in Römer 5,5, programmiert sich auf Liebe. Und dann gibt er ein paar Beispiele, die hat er hat dann immer wieder so eines oder zwei pro Jahr, das er dazu nimmt, er hat so eine Liste, vielleicht nimmt er dann wieder was weg von Affirmationen, einfach Glaubenssätze, die er sich selbst aus dem Wort Gottes formuliert hat, die er sich zuspricht. Und da möchte ich Beispiele von ihm geben. Achtung, sind Markus Schmidt Beispiele, nicht, dass dann irgendwie meine Familie falsch identifiziert wird, so quasi, wo ist dein vierter Sohn, weil jetzt kommt dann gleich Kinder vor und so. Durch deine Gnade, Herr, er formuliert es wie ein Gebet, durch deine Gnade, Herr, wird Jesus immer mehr Gestalt in mir gewinnen. Und weil der Heilige Geist mich beherrscht, werden Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung mein Leben bestimmen und typisch für mich sein. Das ist ein so ein Glaubenssatz von ihm. Dann kommt der nächste, da geht es um Familie. Durch deine Gnade, Herr, werde ich meinen vier wunderbaren Söhnen mit Respekt, Freundlichkeit und Aufmerksamkeit begegnen und der Ehemann und Vater sein, auf den meine Frau von Herzen stolz ist. Noch zwei habe ich für euch mit. Dieser ist gegen seine Gefühle, wo er immer wieder kämpft, er ist sehr ehrlich in dem Buch, Neid, Vergleichen mit anderen, solche Dinge. Und da schreibt er, oder hat formuliert, durch deine Gnade, Herr, werde ich im Scheitern, beim Misserfolgen oder wenn andere erfolgreicher sind als ich, keine Rückschlüsse über meine Identität ziehen. Ich bin dein geliebter Sohn und meine höchste und wichtigste Berufung ist es, dich immer näher kennenzulernen. Das macht, glaube ich, einen Unterschied, wenn man in dem feststeht. Das hat Auswirkungen aufs Leben. Da kommt das Wort Gottes in Bewegung. Es kommt rein ins Herz und es kommt rein ins Leben und wird vom Heiligen Geist in Bewegung versetzt. Und noch abschließend eins. Durch deine Gnade, Herr, lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Ich bin frei. Das finde ich echt powerful und ich finde es schön, wie Gott mich da geführt hat, von einem Buch zum anderen. Und ich wusste, wenn zwei Bücher das Gleiche sagen, dann nehmen wir die mit. Das Wort Gottes ist lebendig und ist wirksam. Und Gott möchte deinen Glauben aufrichten, erfrischen, zurückbringen vielleicht oder einfach nur verstärken. Aber vielleicht auch zu einer Auferstehung, zu einer richtigen Auferstehung führen. Und du hast zwei Dinge, die Gott dir gibt. Er gibt dir sein Wort und er möchte seinen Geist geben. Und dazu möchte ich euch einfach einladen, dass ihr auch, ich werde wahrscheinlich die nächste Woche hier so ein bisschen anknüpfen, nächsten zwei Sonntage, wenn du dabei sein kannst, sei dabei. Lasst uns auf eine Reise gehen und ich möchte dich auch ermutigen, zu überlegen, gibt es einen Leitvers vielleicht, der mir eh schon wichtig ist, vielleicht in der Vergangenheit mal wichtig war, vielleicht möchtest du den neu in dein Leben hineinsprechen lassen. Vielleicht gibt es da etwas. Vielleicht hast du überhaupt keinen blassen Schimmer. Denkst du, kein Plan, kein Problem, ich habe ein bisschen was überlegt für euch. Auf der Rückseite, wer das vor dem Gottesdienst gesehen hat, hat sich gedacht, ach du meine Güte, das wird die längste Predigt, die es je gegeben hat. Das sind nämlich ganz viele Bibelstellen, mögliche Leitverse für dich, sogar nach Themen sortiert. Das heißt, du kannst zum Beispiel dir einfach mal die Zeit nehmen, die nächsten Wochen diese Verse durchzugehen. Vielleicht auch, wenn du merkst, okay, ich habe echt ein Problem mit Mitgefühl für andere, dann setz mal bei den Versen an. Was auch immer, da ist ganz viel Material, wo du sagst, ich gebe Gott eine Chance, in mein Herz da was reinzulegen und zum Leben zu erwecken. Du kannst es umformulieren oder einfach Verse 1 zu 1 nehmen. Das liegt ganz, ganz bei dir. Aber ich glaube, es ist wichtig, das irgendwo hinzugeben, wo man sagt, ich stoße immer wieder drauf, beziehungsweise es zu einer Routine zu machen. Also zum Beispiel sagst, wenn ich mir morgens den Kaffee oder den Tee vorbereite, dann spreche ich mir diesen Vers oder diese Formulierung, die du gemacht hast, ich spreche mir das zu, ich bete das letztendlich vor Gott und sage, Gott, bring du dieses Wort in mein Herz rein und setze es in Bewegung durch deinen Heiligen Geist. Ich glaube, dass da ganz, ganz große Kraft ist, weil es ist Gottes Wort und Gottes Wort, es bewirkt immer etwas und es weckt den Glauben. Das wollte ich euch mitgeben, wenn du auch heute Morgen hier bist und wenn du sagst, ich bin kein Nachfolger von Jesus, da möchte ich dir einen Vers besonders ans Herz legen, und zwar der ist vorne auf dem Infozettel, gleich unter der Überschrift. Da steht Folgendes: Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist ein ganz besonderer Vers, weil er zeigt, wie sehr Gott uns liebt. Jesus gibt sich selbst hin, obwohl er wusste, dass sich zum Beispiel viele Menschen nie dafür entscheiden werden, das anzunehmen, was er für sie erkauft hat. Vergebung, Wiederherstellung, Heilung, ewiges Leben in der Gegenwart Gottes. Trotzdem hat er es getan. Für dich, für mich, weil er uns so liebt. Vielleicht soll das der Leitvers sein für dich. Und es ist letztendlich eine Einladung zu sagen, möchte ich diese Vergebung annehmen? Möchte ich das annehmen, was Jesus für mich erkauft hat? Er hat volles Risiko genommen, hat sich hingegeben, obwohl es eigentlich unverdient war. Und obwohl es klar war, dass da vielleicht von einigen nichts zurückkommt. Trotzdem hat er es getan. Für dich. Also das ist gewaltig. Und ich lade dich ein, das mitzunehmen. Dieses Wort in dein Herz reinzupflanzen und zu schauen, was Gott daraus macht. Und wenn du schon an dem Punkt bist, wo du sagst, ja, ich folge Jesus noch nicht nach, was muss ich tun? Dann möchte ich dich einladen, du kannst gerne nach dem Gottesdienst zu diesem Banner kommen, wo steht Gebet für dich. Und das sind zwei Mitarbeiter, die beten gern mit dir, dass du diesen Schritt des Glaubens machst und Jesus einlädst, in dein Leben zu kommen, dein Herr und dein Erlöser zu sein. Und sie haben auch so eine Broschüre für dich, die haben wir selbst gemacht, wo einfach Schritte des Glaubens, wo einfach Hinweise sind, was kannst du als nächstes tun, um im Glauben voranzukommen. Sie geben dir das mit auf den Weg. So, jetzt habe ich lang gesprochen. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und ich mache euch Mut. Lasst das Wort in euer Herz und lasst es lebendig werden durch Gottes Geist. Ich schließe ein Gebet. Und Becky, genau, kannst dich bereit machen, dass du uns einfach dann auch noch eine Zeit der Anbetung mit reinnimmst. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du Mensch geworden bist in Jesus. Und Jesus, ich preise dich dafür, dass du dein Leben für uns hingelegt hast und dass du uns heute an diesem Ostersonntagmorgen neu daran erinnerst, wie groß deine Liebe doch ist. Und ich danke dir auch, dass du den Glauben von einem jeden hier aufrichten und stärken möchtest, zu einer Auferstehung hinführen willst, weil du der Auferstandene bist. Und weil du nicht einfach verschwunden bist, spurlos, sondern weil du uns dein Wort gegeben hast, das lebendig ist und wirksam. Und weil du uns deinen Geist, dich selbst in uns hineingeben möchtest, in uns hineingießen möchtest. Wir wollen uns deinem Wort öffnen. Öffne jedes Herz an diesem Morgen für dein Wort und setz dieses Wort in Bewegung in unserem Leben. Zu deiner Ehre, zu deiner Freude und zum Segen für andere. In Jesu Namen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.